Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agrarsein, Wissen kompakt, der HPLFA Raumberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute gehen wir ins Waldviertel. Genauer gesagt nach Süßenbach, wo Isabel Klutz mit ihrem Mann mit viel Leidenschaft und Innovationsgeist Tofu produziert. Doch nicht irgendeinen Tofu, den Waldviertler Tofu. Geschmackig, gesund und aus eigenem Sojaanbau. Wir sprechen darüber, wie aus einer Idee ein erfolgreiches Produkt wurde, was hinter der aufwendigen Produktion steckt, warum Soja für unsere Böden so wichtig ist und wie dieser Tofu alle begeistern kann. Schön, dass du da bist, Isabel. Danke für die Podcast-Möglichkeit.
Ja, danke, lieber Andreas, dass ich heute zu Gast bei deinem Podcast sein darf. Freut mich voll.
Isabel, wie bist du auf die Idee gekommen, in die Tofu-Produktion einzusteigen?
Ja, ich wollte grundsätzlich einmal ein Produkt haben, was noch nicht so am Markt ist. Und da ich gerne in die Direktvermarktung einsteigen wollte, habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe ein bisschen recherchiert. Und ich habe gewusst, ich möchte, wenn ich den Betrieb daheim übernehme, ein bisschen was anders machen. Und so bin ich dann irgendwie am Tofu gestoßen, weil den hat es noch nirgends gegeben in die Bauernläden. Und habe mir gedacht, ja cool, schaue ich mir an. Und bin dann relativ schnell draufgekommen, dass es ein gutes Produkt ist, was sehr gesund ist. Genau.
Wie viel kennen Sie über Tofu nicht viel zusammenreimen? Wie war deine erste Begegnung mit dem Tofu?
Puh, das war eher nicht die Liebe auf den ersten Blick, wie man das so schön sagen kann. Wir haben eben, wie wir gesagt haben, wir möchten einen Tofu produzieren, haben mein Mann und ich gesagt, naja, kaufen wir einen im Supermarkt und kosten einmal. Im nächsten Supermarkt haben wir sie den eben geholt und haben den zubereitet und dann haben wir gesehen, puh, ist nicht so unser Fall. Der Geschmack war nicht unseres, die Konsistenz absolut nicht unseres. Und ich habe gesagt, entweder wir bringen das besser zusammen oder wir lassen es gleich bleiben, weil bei uns im Waldviertel sind relativ viele Fleischtiger und ich habe schon mal gewusst, der Tofu muss mit einem Geschmack sein und muss gescheit gewürzt sein, weil wie man Naturtofu zubereitet, haben die bei uns in der Gegend eigentlich fast keine Ahnung gehabt, beziehungsweise ich damals auch nicht.
Ja. Und warum hast du dann trotzdem gesagt, okay, das ist mein Produkt, was war dann der nächste Schritt oder wo ist das dann gekommen bei dir, jetzt steige ich ein und jetzt das schaffe ich?
Ja, ja. Dass das mein Produkt ist, habe ich mir eigentlich gleich gedacht, wie wir den Tofu im Supermarkt gekauft haben, komischerweise auch. Weil er hat mir zwar nicht geschmeckt, aber ich habe mir gedacht, ich will das unbedingt zusammenbringen, dass der besser ist, weil es ist so ein gesundes Lebensmittel und man muss das irgendwie schaffen, dass der auch für den Endkunden gut schmeckt praktisch. Und da habe ich dann jede einzelne freie Minute, was wir gehabt haben, habe ich damit dann investiert, dass ich da ein Produkt zusammenbringe, was eben auch gut in den Bauernläden ankommt und bei meinen Kunden immer, ja.
Isabel, jetzt musst du uns ein bisschen die familiäre Situation und euren Betrieb ein bisschen vorstellen, weil du hast ja einiges umgestellt und ich möchte auch ein bisschen über das reden, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast, sozusagen alle mit auf den Weg zu nehmen und damit die Zuhörer wissen, was du bist im Waldviertel und baust Sojabohnen an, ja. Das ist ja nicht alltäglich so. Also erzähl ein bisschen sozusagen über diesen Bereich.
Also ganz am Anfang, also meine Eltern, den elterlichen Betrieb, habe ich damals 2021 übernommen und davor haben meine Eltern eben einen Milchviehbetrieb gehabt mit Kalbinnenaufzucht und Ackerbau und Wald.
Und von der Größe her ungefähr? Von der Größe her ungefähr?
So circa 50 Hektar Ackerland und 2-3 Hektar Grünland und knapp 10 Hektar Wald. Und das habe ich dann eben auch übernommen. Und im Jahr 2020, bevor ich übernommen habe, haben wir eben auch schon mit dem Tofu experimentiert. Und wie wir dann 21 übernommen haben, haben wir im Februar die ersten Tofus verkauft. Und danach haben wir dann eben gesagt, weil es so gut angekommen ist, haben wir im Mai 2021 schon angefangen mit der Tofu-Produktion zu bauen, wo früher der Anbindestall von unseren Viecher war. Wir haben halt einen neuen Laufstall gebaut, 2002. Und dieser alte Anbindestall wurde dann genutzt, dass wir unsere Tofu-Produktion einbauen. Und dann im Anfang 2022 sind wir dann eingezogen. Und ja, es ist dann schlagartig so gut angekommen. Dann haben wir eben schon klarweise unsere Milchkühe abgebaut, beziehungsweise an andere Betriebe verkauft und haben halt schon klarweise die Kalbinnen zugekauft. Wir machen jetzt neben Kalbinnen Mast.
Und mit den Milchkühen habt ihr aufgehört sozusagen?
Genau, genau. Weil es halt ein sehr zeitintensiver Wirtschaftszweig ist und die Tofu-Produktion auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und meine Eltern halt auch eine wohlverdiente Pension machen dürfen. Sie helfen uns eh sehr, sehr viel, muss man sagen. Auch jetzt, weil mein Kleiner eben 9 Monate ist, die haben uns auch relativ viel geholfen, immer schon, jetzt vor allem. Und ja, da möchte ich eh mal Danke sagen an meine Eltern, weil seitdem der Kleine auf der Welt ist, unterstützen sie uns extrem in der Tofu-Produktion eben auch. Was ich vorher nie geglaubt habe, weil meine Eltern waren sehr skeptisch am Anfang.
Und
aber
wie
der Tofu dann eingeschlagen ist wie die Bombe, habe ich eine Stimmung dann umgewandelt und dann haben sie sich auch schon klarweise integriert und dann hat mein Papa eben auch gesagt, erst wo kann ich helfen, meine Mama eben auch und jetzt hilft uns die Mama immer beim Etikettieren und mein Papa eben beim Vakuumieren und beim Ausliefern. Genau.
Jetzt bist du im Waldviertel daheim und baust Sojabohnen an. Jetzt klimatisch ist das eine Herausforderung, oder?
Also ganz ehrlich, den ersten Soja, was wir angebaut haben, war wirklich sehr herausfordernd, weil es war ein sehr nasses Jahr, 2020. Wir haben noch draußen Mitte Oktober. Es war quasi fast kein Tag, wo nicht eine extreme Nebelsuppe war. Und dann, wie wir droschen haben, war der einzige Tag, wo in der Früh mal kein Nebel war. Es war windig und Sonnenschein. Und da haben wir halt die Chance genutzt, weil beim Dreschen ist es eben auch wichtig, dass die Schoten brechen, sonst trischt das nicht gescheit aus. Mhm. Und ja, aber jetzt in den letzten Jahren haben wir sie eigentlich relativ einfach da beim Dreschen, weil wir dreschen jetzt eigentlich immer schon Mitte, Ende September. Das Klima verändert sich auch bei uns im Waldviertel, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, dadurch ist jetzt nicht mehr so herausfordernd wie das erste Jahr, muss ich sagen.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Soja, bevor wir zum Tofu gehen. Wann legst du in etwa die Sojabohnen, beziehungsweise wie baust du es in die Fruchtfolge ein? Und wie läuft sozusagen die Arbeitsschritte über den Sommer hinweg? Was machst du alles, Striegeln und so weiter, damit man die Leute ein bisschen mitnehmen im Sojabohnenanbau?
Ja, wir dann eben so wir bauen auch Anfang Mai meistens, Ende April, Anfang Mai so circa. Und je nachdem können wir dann, also wir werden dann blind striegeln und dann, je nachdem wie dann die Verunkrautung ist, machen wir dann den ersten Hockgang so Mitte Juni und wenn es nötig ist, dann nur einen zweiten Hockgang. Aber der ist dann schon ziemlich spät, kurz bevor die Reihen sich schließen, machen wir dann den zweiten Hockgang eben. Ja.
Das heißt, du baust den Reihen an. Was ist die Vorfrucht üblicherweise bei euch? Also welche Kultur steht im Jahr davor?
Meistens Roggen oder dritte Kalle.
Okay. Und die Erträge liegen in etwa bei?
Ja, wir haben in ganz trockenen Jahren haben wir mal nur gleich 1,5 Tonnen pro Hektar gekriegt, bis 3,5 Tonnen über 3,5 Tonnen haben wir auch schon mal im Hektar gekriegt, ja.
Jetzt die Sojabohnen.
Also sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich. Die Sojabohnen sind ja sehr eiweißreich. Wie schaut es mit dem Eiweißgehalt in eurer? Sie sind auch fettreich, muss man auch wissen. Also Sojabohnen haben ja 15 bis 17, 18 Prozent Fett in der Trockenmasse. Ja. Der Eiweißgehalt ist so zwischen 30 und 35. Wo liegt ihr in etwa?
Wir bauen halt eine proteinreiche Sorte an. Die heißt ES Commandor und die Aurelina bauen wir eben auch an. Und da erreichen wir so zwischen 35 und 42% Protein. Also das variiert immer. Mehr Ertrag ist weniger Protein.
Pro
weniger
Kilogramm, Protein. Also weniger Konzentration genau. Pro Kilogramm.
Genau. Spannend. Genau. Und für uns ist wichtig, dass der Proteingehalt eben hoch ist, weil da messen wir eben dann auch weniger Sojabohnen einweichen.
Okay.
Wir haben dann einen schnellen Prozess im Einweichen, einen schnellen Prozess im Overreiben, also dass die Sojamilch dann entsteht eben auch. Und ja, es funktioniert einfach schneller, wenn wir einen höheren Proteingehalt haben.
Gut. Wenn ihr erntet also Ende September, Anfang Oktober spätestens, was macht ihr danach mit den Sojabohnen? Werden die dann getrocknet, gereinigt? Wie geht es dann weiter?
Genau, also bei der Ernte schauen wir immer, dass wir so um die 15% Feuchtigkeit noch haben beim Dreschen, weil wir wollen unbedingt, dass die Schale noch weich ist, damit sie nicht beschädigt wird. Das ist sehr wichtig für die Lagerung. Wir wollen nämlich nicht, dass unsere Sojabohnen ranzig werden. Mhm. Und das schaffen wir sehr, sehr gut. Also unsere Sojabohnen sind 2-3 Jahre lagerfähig, ohne Probleme. Wir dann sie eben dann dreschen, dann lassen wir es trickern auf 10-11% aber, weil übers Jahr zieht es immer nicht mehr Feuchtigkeit an. Und dann tun wir es eben grob reinigen. Und bevor es dann bei uns in die Produktion ging, haben wir es bei einem Betrieb in der Nähe eben auch professionell reinigen, Lebensmittel echt. Der geht durch einen Stauauslöser und einen Farbauslöser dann auch noch durch.
Jetzt gehen wir es an. Jetzt schauen wir uns einmal auch die Tofu-Produktion an, konkret, weil das werden die wenigsten wissen. Das heißt, du reinigst jetzt da und dann, du musst es vermahlen, oder?
Genau, also die Sojabohne wir produzieren jeden Donnerstag. Und die Sojabohne wird bei uns jeden Mittwoch dann eben gereinigt, im Wasser gewaschen und dann eingeweicht. So 15, 16 Stunden über die Nacht. Und am nächsten Tag um 5:30 in der Früh fangen wir an, die Soja, also den Soja praktisch runterzumahlen. Also da wird er dann vorher nochmal gewaschen, dann kommt er in die Sojamahlmaschine, da wird er ausgequetscht. Und dann kommt eben der Sojatrink, die Sojamilch darf man ja nicht sagen, aber der Sojatrink kommt runter und kommt in einen großen Kessel, wird aufgekocht. Wenn er dann die bestimmte Temperatur hat, wird er dann abgelassen in die Töpfe, wo man dann den Sojatrink mit einem Nigari, das ist das Gerinnungsmittel für den Tofu, das ist ein Magnesiumchlorid, eben einrühren und das gerinnt dann, wie beim Käse machen, wird das dann schön klumpig, wird ein Bruch praktisch. Und diesen Sojabruch, den füllen wir dann in die Kisten ein, in so Presskisten. Wir haben dann eine eigene Tofu-Presse gebaut mit einem guten Freund, der hat eine Edelstahl-Schweißerei daheim und da haben wir eine pneumatische Sojapresse selbst gebaut. Und da füllen wir dann eben zu dem Sojabruch, geben wir immer noch die Kräuter und Gewürze dazu, dann pressen wir das Ganze, dann ist es ein großer Tofu-Block und den großen Tofu-Block nehmen wir her und schneiden in 28 kleine Stückeln und geben es dann in ganz kaltes Wasser, damit er mal abkühlt. Und dann darf man noch marinieren und vakuumieren und etikettieren.
Okay, das heißt, du nimmst den Bruch heraus, machst daraus einen großen Block und da gibst du schon die Kräuter jetzt dazu, also unmittelbar genau. Im Prozess. Okay, das
genau.
Ist mir auch neu.
Es gibt da Tofu-Produzenten, die was das direkt in die Sojamilch reingeben, also in die Sojatrink und das dann gerinnen lassen. Aber wir haben sich für den Prozess entschieden, dass wir es dann erst einrühren, wenn wir den Bruch eben in unsere Kisteln haben.
Genau. Was passiert mit der flüssigen Phase? Da wird ja jetzt einiges auch des Sojaöls drinnen sein, die Mineralstoffe zum Teil, oder? Und ein bisschen Rohfaser. Was passiert mit dem?
Also das heißt Okara quasi, das sind die Rohfasern, genau die Schale. Das wird ja bei uns praktisch kalt, die Sojabohne wird ja praktisch kalt gemahlen. Dadurch ist jetzt für unsere Viecher nicht verwertbar, weil eben dieses Protein erst verdaulich wird, wenn es erhitzt wird. Deswegen kommt es bei uns wieder aufs Feld als Kompost praktisch.
Das heißt, weil Trypsin-Inhibitoren drinnen sind, die ja praktisch genau. Den Eiweißabbau hemmen würden, in der rohen Sojabohne, in der unerhitzten, ist es für monogastrische genau. Tiere nicht verwertbar und deswegen kompostiert sie
es. So ist es. Genau.
Und dann hast du gesagt, magst du die großen Blöcke und aus den großen Blöcken schneidest du die kleinen Blöcke aus, schon in verkaufsfähiger Größe, oder? Und dann marinierst du sie, hast du gesagt, oder? Zusätzlich noch von außen. Und da bist du ja auch eine Pionierin. Kannst du uns da ein bisschen, du brauchst uns die Rezepte natürlich nicht sagen, aber dein Tofu schmeckt ja besonders. Und um was geht es da, damit er besonders schmeckt?
Ja, also wir haben ja grundsätzlich die Sorten Curry, Bekannt, Kräuter und im würzigen Safter. Angefangen haben wir eben mit Curry und Bekannt. Die sind immer eben doch Kräuter, passt, weil das gibt es in Frischkäse und sich packen wir immer überall Kräutertofu. Kann man nicht falsch liegen und wenn man in einem Marinade in eine Würzige einlegt, ist es sicher super. Und da bin ich dann eben auch auf den Genusskorl gekommen, habe gesehen, dass der regionale Würzsoßen herstellt. Und wir nehmen eben die Wiener Würze. Das ist eine fermentierte Würzsoße aus Hafer und Lupinen. Und das ist eben auch glutenfrei. Und das war uns eben auch wichtig, dass der Tofu bei uns eben auch glutenfrei ist. Mhm. Deswegen haben wir eben diese Marinade genommen. Und danach sind wir eben, bin ich dann gleich eigentlich immer früher, 21, habe ich mir dann gedacht, jetzt fängt dann die Größe so an, es war gerade leibend, wenn wir so einen Grilltofu kreieren konnten. Und irgendwann in der Nacht ist mir dann die Idee gekommen, wie er schmecken konnte. Dann bin ich aufgestanden und habe mir das alles notiert. Und kurze Zeit später ist er dann eh schon bei uns gelauncht worden. Und der ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, weil der hat ausgeschaut von außen irgendwie wie Kotelett, weil er halt in einer roten Paprika-Knofe-Marinade ist und der ist auch sehr, sehr gut angekommen bei unseren Kunden.
Und die Marinade magst du selber, oder? Magst du die selber, die Marinade?
Mache ich selber, genau.
Okay.
Das mache ich alles selber. Mhm. Also wir haben eigentlich zwei Lieferanten. Das ist einmal der Sonnentor und einmal der Genusskorl. Und von den zwei Lieferanten haben wir die Gewürze und Kräuter und die Soßen halt. Genau.
Das habe ich dich gar nicht gefragt. Seid ihr ein Biobetrieb?
Wir sind kein Biobetrieb. Wir waren 13 Jahre Bio, haben aber dadurch, dass wir ziemlich eingeengt sind bei uns, haben wir wieder zurückgemessen auf konventionell, haben aber alle Bio-Geräte daheim, also ein Hockgerät und ein Strigel. Und dadurch können wir unsere Sojabohnen eben auch ohne Pflanzenschutzmittel anbauen und kultivieren, sagen wir so.
Hast du vorher sehr gut beschrieben, wie du jetzt arbeitest. Was hast du gelernt in dem Prozess vom ersten Mal bis heute? Auch damit man ein bisschen sieht, dass nicht immer jeder Weg gleich so einfach zu beschreiten ist, sondern dass man Erfahrungen macht. Kannst du da uns ein paar Dinge sagen, wo du sagst, okay, das haben wir erfahren müssen, das war bitter, es hat vielleicht sogar einmal eine Zeit gegeben, wo du sagst, das da bloß ich gar nicht, das schaffen wir nicht. Hat es das gegeben?
Das hat es auf alle Fälle gegeben, das hat es nicht nur einmal gegeben. Aber das Problem war eben auch damals, ich wollte eine bissfeste Konsistenz haben und gleichzeitig einen guten Geschmack im Tofu. Und das war sehr, sehr schwierig zum Zusammenbringen. Da haben wir eben an der Gerinnungsmittelkonzentration und an der Pressstärke sehr arbeiten müssen, eben auch, dass wir eben dann den Tofu so gleichmäßig zusammenbringen und dass die immer dieselbe Konsistenz haben. Das war eine sehr schwierige Zeit. Und wir haben damals schon ein bisschen an Tofu, bevor wir noch in die Bauernläden gegangen sind, haben wir damals auch schon immer ein bisschen rundum haben wir den Tofu mal hergegeben zum Verkosten. Und damals hat uns echtes Feedback von den Leuten so gepusht, dass wir gesagt haben, wir müssen da dranbleiben, auch wenn es jetzt sehr, sehr schwierig ist. Und wir waren am Anfang auch sehr uneffizient. Wir haben sie ja keinen Betrieb anschauen können. 2020, es war Corona, wir haben sie nichts anschauen können. Wir haben einen Betrieb in Berlin angerufen. Und wir haben sie YouTube-Video von Chinesen angeschaut. Und mehr Infos haben wir nicht gehabt in dem Sinne. Da haben wir eben echt drauf getüftelt, wie wir effizienter werden können.
Was verstehst du unter Effizienz? Ausbeute oder zeitlich in einer gewissen Zeiteinheit möglichst viel zu schaffen?
Genau. Also, dass wir mehr schaffen in der Zeit eben auch. Weil wir haben für ein paar Stückel Tofu fast den ganzen Tag gebraucht. Und das haben wir eben durch größere Maschinen und angepasste Tofu-Presse und eine größere Sojamahlmaschine haben wir das eben dann alles zusammengebracht. Beziehungsweise haben wir dann auch unsere Tofu-Produktion dementsprechend gebaut, dass unsere Schritte so wenig wie möglich sind, dass wir so effizient wie möglich sein können. Weil wir haben so unendlich lang gebraucht. Wir haben einmal bis um eins oder zwei in der Früh gebraucht und danach haben wir dann auch ein Glas Wein gebraucht, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir es noch gebraucht haben. Okay. Aber irgendwie haben wir es dann doch wieder drüber gebracht und ja, jetzt sind wir schon so weit, dass wir, wenn wir anfangen zum Tofu machen, um 5:30 in der Früh, um 6 am Abend viertel sind.
Wie bist du zu den Maschinen gekommen? Das ist ja auch nicht so, dass man das in Österreich gleich so findet, oder?
Nein, also die einzige Maschine, was wir wirklich vom Ausland gekauft haben, war eben die Sojamahlmaschine. Die haben wir aus Taiwan importiert. Die ist witzigerweise damals auch in den Suezkanal gesteckt. Auf die haben wir irrsinnig lang gewartet.
Ah, wie der Stau war, okay.
Genau. Und aber mit der Taiwanesin, wo wir unsere Sojamahlmaschine gekauft haben, haben wir einen guten Austausch gehabt auf WhatsApp. Die hat uns auch sehr, sehr viel weitergeholfen von der Info, wie man Tofu richtig zubereitet, wie man die Schritte macht, dass man effizient wird und wie man Tofu halt richtig herstellt. Das haben wir alles voll super fragen können, die ganzen Temperaturen und die Mengenangaben hat es uns auch verraten und das war damals auch sehr, sehr hilfreich. Okay. Weil wir haben echt nicht gewusst, wie wir fragen sollen. Wir haben alles eigentlich Learning by Doing gemacht.
Jetzt nächste Frage, genau. Bevor wir zu den Konsumentinnen und Konsumenten kommen. Lebensmittelbehörde ist ja auch ein wichtiger Teil. Du lieferst ja an deine Kundschaft und über die werden wir ja noch reden.
Genau.
Und da muss man sehr vieles sehr gut machen. Wie ist da ergangen? Wie habt ihr das gelöst?
Genau, ich habe halt eben auch von der Landwirtschaftskammer einen Kurs eben gemacht über eben Lebensmittelverarbeitung eben auch und den Hygienekurs natürlich eben auch. Und bei der Landwirtschaftskammer-Seite kann man sehr relativ viel Infos und da gibt es einen richtig großen Folder, wie so ein Produktionsraum zum Ausschauen hat, dass er eben Lebensmittel hygienisch passt. Und auf das haben wir es eben auch gehalten. Und wie wir die erste Kontrolle gehabt haben, hat eben auch alles passt. Also der war nicht lang bei uns, weil er gleich gesehen hat, dass eh alles passt.
Und es geht ja hin bis zur Deklaration, oder? Bis zur Deklaration, genau, muss man alles sauber einhalten.
Die Deklaration ist wieder sehr, sehr schwierig. Also wir haben eben auch, waren auch im Austausch mit der Kammer, aber über die Behörden wird man dann wieder über neue Sachen aufmerksam gemacht, beziehungsweise was dann eben nicht passt, weil ja, man kann nicht alles wissen. Und das ist... Da lernt man halt eben dadurch, dass man gemahnt wird, so wie die Prozentangaben, wo man jetzt ein Kräuter aufschreibt auf dem Tofu, muss man die Prozentangaben an Kräuter eben auch oben stehen haben. Ja, das haben wir eben dann so lernen müssen, genau.
Aber du warst doch nie verzweifelt, sondern es ist immer nach vorgegangen, kann man das so sagen?
Ja, sicher. Man muss da sehr positiv dem entgegenwirken, weil man hat ja auch schon sehr viel Zeit reingesteckt und so kleine Hindernisse, sagen wir so, die halten einen jetzt dann auch nicht auf.
Wenn wir jetzt die Wachstumsschritte ein bisschen anschauen, am Anfang hast du gesagt, war es eine kleine Menge, du hast einen direkten Kontakt zu den Abnehmerinnen und Kundinnen gehabt. Wie wichtig war da der Austausch für deine Produktentwicklung?
Sehr, sehr groß. Also ich war immer in Kontakt mit Leuten, die was ich kennt habe, die was auch unseren Tofu gekauft haben, beziehungsweise es ist das Feedback dann von ganz allein gekommen. Wir sind angerufen worden, wir haben Mails gekriegt, uns haben es auf Social Media angeschrieben, dass sie nie so einen guten Tofu gegessen haben und eine Kundin war so nett, die hat einmal gesagt, danke, 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 dass sie so einen guten Tofu herstellt, weil ich habe nur den Tofu aus dem Supermarkt kennt und den habe ich mir einfach nicht mehr gekauft, weil ich ihn nicht mehr essen habe können. Und euer Tofu ist wahnsinnig gut und wir dürfen nie wieder aufhören zum Produzieren.
Schön, oder?
Und sie wünscht, ja voll. Es ist einfach super schön. Ja. Ich meine, das geht dann richtig unter die Haut und durchs ganzen Körper und da freut man sich einfach so sehr, wirklich.
Also wie habt ihr am Anfang
Feedbacks von unseren Kunden, die waren wahnsinnig.
Wie habt ihr am Anfang vermarktet? Die ersten Schritte waren wie schon, seid ihr schon in Läden hineingegangen oder wie habt ihr, weil du gesagt hast, Social Media und WhatsApp-Gruppen und so weiter. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, wie das gewachsen ist? Vom Beginn bis heute?
Ja. Also wir waren am Anfang eben in Bauernläden und das hat sich auch umherum gesprochen. Also dadurch, dass der eine Bauernladen gesehen hat, dass da jetzt einen Tofu gibt, hat uns der nächste angeschrieben und der nächste angeschrieben. Und wir wollten aber weiter als wir ins Waldviertel, weil, ich meine, Tofu ist halt eben auch ein Nischenprodukt. Und wir haben gewusst, wir messen weiter raus. Und dadurch habe ich dann eben auch eine Website als Eigenleistung eben auch erstellt. Habe ich mich da auch reingetigert. Über YouTube-Tutorials habe ich mir dann eine Website erstellt. Und eben bin ich auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram gegangen und habe dann eben auch ganz viele Reels und Rezepte und den Einblick eben auch in unsere Tofu-Produktion eben auch gegeben. Und dadurch haben wir wirklich viele Bauernläden generieren können. So circa 50% haben wir wirklich über Social Media aufbauen können. Und jetzt sind wir eben auch schon von Rätz bis Gebholzkirchen in Oberösterreich sind wir auch schon in die Läden. Und wir verschicken eben auch mit Kühlversand, also wir verschicken meistens B2B zu den Bauernläden. Der kommt dann auch bei dem Bauernladen, der rammt die Tofus in seinen Laden ein und wir kriegen die Kühlbox dann wieder retour. Das ist dann so ein Kreislaufsystem.
Mhm. Seid ihr sozusagen bei Handelsketten auch schon drinnen? Kriege ich die beim Hofer, beim Biller, beim Spar?
Nein, also diesen Schritt haben wir noch nicht gemacht. Und ich glaube, wenn man den Schritt macht, dann braucht man auch Mitarbeiter, weil da muss man ständig produzieren und dann wird der Preis eben auch verhandelt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den Schritt da machen will.
Okay.
Das muss ich mir nur überlegen, weil das ist schon ein gewagter Schritt. Und ja.
Wenn wir jetzt auf eure familiäre Situation, auf die Arbeitskräfte schauen, wie viel seid ihr und wie viel Tofu produziert ihr pro Woche?
Also produzieren beim Produktionsprozess ist eben meine Mama und ich beteiligt. Mein Papa hilft eben auch und meine Mama auch. Also wir sind zu viert. Jeder hilft halt eine gewisse Zeit dann mit. Also meine Mama am Nachmittag, mein Papa am Vormittag. Und ja, wir produzieren so circa 240 Stickel Tofu pro Woche. Und ja, brauchen halt fast 5:30 in der Früh bis um 6 am Abend, bis wir halt fertig sind, alles deklariert haben und die Lieferscheine erstellt haben.
Und am nächsten Tag geht das Ausschicken dann los, oder? Oder musst du ja reifen, oder?
Nein, also wir dann dann abkühlen in den Kühlschrank und am nächsten Tag in der Früh liefern wir dann schon aus. In die umgebenden Bauernläden fahren wir dann mit Auto und alles, was weiter weg ist, wird am Montag darauf dann geschickt. Weil wir halt am Donnerstag produzieren, können wir halt am Freitag nicht mehr schicken, sonst war es erst am Montag wieder beim Kunden. Deswegen schicken wir es am Montag, dann ist es am Dienstag gleich da.
Und die Haltbarkeit von Tofu ist in etwa dann, wie lange kann der dann vor Ort?
Noch vor halt 4 Wochen.
4 Wochen. Das heißt, wenn irgendwann ein Absatz nicht so gut geht in einem Bauernladen, dann kann man es ja länger verkaufen, dann wird er weniger bestellen. Das heißt, wann kriegst du die Bestellungen für die nächste Woche rein?
Ich sage immer, bis Dienstag sollten die Bestellungen reinkommen, dann wird es noch in derselben Woche produziert. Wir geben unsere Läden eh immer Bescheid, ob es noch in derselben Woche produziert werden kann oder eben erst die Wochen drauf. Mhm. Genau. Mhm. Aber meistens sind eh alle so in einem Raal drinnen und bestellen immer zu dem gewissen Zeitraum. Und ich und meine Mann haben eben auch eine App am Handy, wo wir beide darauf zurückgreifen können. Und wir schreiben die eben auch immer gegenseitig ein, damit wir wissen, okay, was haben wir die Wochen zu produzieren, wie viele Stickel von jeder Sorte und dann das eben mal ein, damit wir immer wissen, was wir Soja einweichen müssen.
Okay. Social Media hast du angesprochen. Wie wichtig ist es jetzt noch für dich? Investierst du da sehr viel Zeit und wie machst du das?
Es war am Anfang sehr, sehr wichtig. Also wir haben bei dem Aufbau haben wir echt gesehen, wir kriegen super Feedback, haben viele Bauernläden generieren können. Und jetzt dadurch, dass ich einen kleinen Sohn jetzt habe, der was im Dezember 24 auf die Welt gekommen ist, habe ich mich ein bisschen von Social Media zurückgezogen. Ich poste eigentlich nur mehr das Wichtigste in die Stories. Genau. ich möchte aber dann, wenn wir in unserer Haussetzung sind, wir dann nämlich auch gerade Haus bauen, das wird jetzt vor Weihnachten, werden wir dann schon ins Haus setzen können. Ich hätte dann wieder mehr auf Social Media aktiv werden, weil mir gefällt es eben selber auch voll gut, auf Social Media aktiv zu sein, ein bisschen kreative Reels machen, Ideen sammeln, Reels erstellen, das gefällt mir eben auch voll gut. Und da freue ich mich schon wieder drauf, wenn ich ein bisschen aktiver sein kann. Aber zurzeit ist es einfach zeitlich nicht ausgegangen. Genau.
Okay, jetzt reden wir ein bisschen über den Geschmack deines Tofus und was ist das Besondere daran und warum ist der Tofu eigentlich gesund aus deiner Sicht?
Genau, also der Tofu ist wirklich ein irrsinnig gesundes Produkt. Er ist proteinreich, er enthält alle essentiellen Aminosäuren. Also Sojaeiweiß ist quasi, hat die höchste biologische Wertigkeit aller pflanzlichen Proteine, kannst du sagen. Und enthält eben alle essentiellen Aminosäuren, die wir brauchen, um unser körpereigenes Eiweiß zu bilden. Er ist gut verdaulich, hat kein Cholesterin, hat Omega-3 und 6 Fettsäuren, hat eben auch Lecithin, das was gut für die Gehirnleistung ist, eben auch Folsäure, Vitamin E und die sogenannten Isoflavone, die sehr umstritten sind, aber die sind die sogenannten Phytoöstrogene und die sind wirklich mega gesund. Die gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen eben auch und senken das Risiko für Osteoporose, für Knochen, sorgen für erhöhte Knochendichte, schützen auch das Herz und schützen auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verringern den Bluthochdruck, was ich auch selber erfahren habe können. Also ich nicht selber, aber meine Mama, wie wir sie kennengelernt haben, hat Bluthochdruck gehabt. Und seitdem wir eben auch den Tofu in unser Essen eingefügt haben, hat er keinen erhöhten Blutdruck mehr.
Okay,
genau. Und
spannend.
Der Tofu, ja. Und mein Papa hat eben auch Rheuma. Und seitdem der den Tofu vermehrt isst, hat er nicht mehr so Gelenkschmerzen.
Okay.
Und das Spermidin im Tofu ist auch irrsinnig gesund. Das ist eben auch für die Zellgesundheit und ja für die Langlebigkeit eben auch sehr wichtig. Ja.
Hast du persönlich du hast ja auch Rezepte gepostet, vor allem in der Anfangsphase, damit die Menschen, die Konsumentinnen und Konsumenten, den Umgang mit dem Tofu ein bisschen lernen und ein bisschen mehr Gerichte zur Verfügung haben als die üblichen Tofu-Gerichte. Was ist dein Lieblingsrezept?
Puh, ja, da gibt es viele eigentlich. Aber was ich sehr gerne esse, ist die Tofu-Lasagne. Dann einfach den Tofu in einen Burger reingeben, mit einer guten Sauce und frisches Gemüse vom Garten. Schmeckt der Tofu super gut. Oder eben auch Tofu-Grössl, wo du den Tofu mit einem Zwiebelrest und Gemüse dazu gibst. Das ist voll eine schnelle Speise und ist mega lecker, wirklich. Aber wir haben eben auch unsere Rezepte eben auch auf unserer Website. Da kann man sich eben auch anschauen auf www.waldviertler-tofu.at. Da wir haben wir einige Rezepte aufgestellt.
Werden es dazu stellen? Diesen Link stellen wir dann beim Podcast sowieso dazu. Super. Ja, also du hast viele Rezepte, die man dort vor Ort finden kann.
Genau.
Kriegt sie auch ein bisschen was mit von diesem Protein-Hype, den man jetzt im Lebensmittelbereich hat? Proteinreiche Ernährung, die Menschen kaufen sehr proteinreiche Produkte. Spürt ihr das jetzt auch im Absatz?
Ja, also ich habe mich ja seit einem Jahr ziemlich zurückgezogen auf Social Media und die Tofu-Produktion ist trotzdem weitergerannt. Von dem her glaube ich schon, dass dieser Protein-Hype damit zu tun hat. Mhm. Und ich kenne einige Sportlerinnen und Sportler, die was unseren Tofu eben auch kaufen.
Okay, genau. Spannend, super. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Welche Pläne habt ihr jetzt nach eurem Hausbau, das ja jetzt auch Arbeitskraft gebunden hat oder den Kopf gebunden hat? Wie soll es weitergehen?
Mhm. Ja, natürlich habe ich schon eine Sojasorte, eine neue Tofu-Sorte im Kopf und ich habe das auch schon ein, zwei Mal probiert. Jedoch muss man da ein bisschen öfters probieren und nur das ein bisschen ausreifen lassen, bis wir dann wieder ein neues Produkt launchen. Beziehungsweise eine neue Sorte heißt immer den Produktionsprozess anpassen, weil je mehr Sorten du hast, desto weniger kannst du jetzt dem Bauernladen garantieren, dass er jetzt alle Sorten bekommt. Weil wir haben insgesamt 8 Kisten, was wir pro Produktion eben machen können. Und das ist eben dann auch gebunden an der Bestellmenge, was unsere Bauernläden dann haben.
Das muss man jetzt noch mal erklären. Das muss man noch mal erklären. 8 Kisten heißt, ja. Das ist diese Presskiste.
8 Genau.
Wo der Leib dann steht, der große.
Genau. Und wir können ja in einer Kiste können wir ja nicht verschiedene Sorten machen, sondern nur eine Sorte. Und wenn dann jetzt statt 5 Sorten 6 Sorten sind und wir aber insgesamt 8 Kisten pressen, dann haben wir nicht mehr recht viel Spazi, sagen wir so.
Also du denkst an schon Produktionsausweitung in Zukunft, oder? Damit Menge auch zu machen, mehr?
Eventuell, ja. Also vielleicht, dass man nicht jede Woche zweimal macht, oder aber vielleicht, dass man einmal im Monat halt ein zweites Mal macht, sagen wir so. Und dann das eben vielleicht erhöht.
Ja. Okay. Von den Absatzschienen wirst du es gleich lassen, in etwa, wie jetzt. Bauernläden und
Bauernläden und Restaurants beliefern wir eben auch, genau. Und Endkunden. Bei uns bestehen eben auch ein paar Endkunden. Wir haben ab 25 Stickel Tofu schickt man frei Haus. Und es geht genauso eben auch, wie die Bauernläden bei uns bestehen. Und denen schickt man die Kühlbox mit der Post. Und dann kommt die Kühlbox wieder zu uns retour. Und da haben wir einige Endkunden, die was eben auch regelmäßig bei uns bestellen. Genau.
Das heißt, auf eurer Homepage finde ich das und kann mich da bei euch dann melden, dass ich gerne auch so eine Box einmal bestellt hätte mit 25 Tofu.
Also die was Interesse haben, die schreiben uns immer direkt und wir schicken ihnen dann auch die Produktpreisliste und die Info, entweder wenn sie weniger bestellen, eben mit Versandkosten oder wenn sie eben die 25 Stück erreichen, eben dann eben auch frei Haus geschickt. Genau.
Isabel, würdet ihr den Schritt noch einmal so machen, wie ihr es jetzt gemacht habt? Was würdest du anders machen im Prozess? Kann man so sagen, ihr habt es am Anfang schon ihr habt es kleiner begonnen, in einer Spielwiese einmal oder in einer Sandkiste oder du hast es einmal probiert und dann ist es größer geworden und das andere hat es gleichzeitig dann zurückgefahren und habt es umgestellt. War das so?
Genau, das war so. Also ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt anders da machen können. Es sind richtig viele Stunden reingerannt und ich hab sehr, sehr oft sehr lang gearbeitet, vor allem auch an der Homepage, an die Etiketten, die ich selber designt habe. Ich habe im Prinzip alles selber gemacht. Ich habe ja keine Fremdunterstützung mehr aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, wenn das nichts wird, dann sitze ich auf die Kosten und kann nichts decken, so quasi. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das alles selber, habe mich da in Photoshop reingetigert, habe Website selber erstellt und natürlich rennen da viele Stunden rein. Weißt du ja nicht weißt am Anfang, wie das geht. Du musst dir ja da überall reinlesen und das selber probieren. Und ich würde es aber genauso wieder machen, weil damals haben wir echt nicht gewusst, ob das jetzt dann wirklich gut ankommt oder nicht. Und wenn man einen Schritt wagt und sie denkt, okay, ich probiere es in kleinen Schritten, ist glaube ich besser, als wenn du gleich den richtig fetten Step mit, ich lasse jetzt mal eine Webseite erstellen und lasse mal Etiketten machen und lasse das und das und habe jetzt nicht viel Anfangskosten und weiß aber nicht, ob ich die dann irgendwann decken kann. Diesen Schritt machen.
Ja.
Genau.
Jetzt hören unseren Podcast und wir sind jetzt schon am Ende unseres Beitrags sehr viele Jugendliche, junge Unternehmer. Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Die werden jetzt nicht alle Tofu produzieren, hoffentlich auch nicht für dich, sondern vielleicht einen anderen Weg gehen. Aber was kann man denen mitgeben? Worauf muss man auch achtsam, wo muss man achtsam sein?
Ich glaube, wenn du deinen Weg findest, wenn du eine Produktionsschiene oder eine Dienstleistung oder irgendwas gefunden hast, was dich bewegt, wo du weißt, da geht mein Herz auf, das ist meins, dann kann die irgendwie auch keiner daran hindern, dass du diesen Schritt nicht gehst. Auch wenn die Eltern am Anfang noch nicht dahinter sind. Weil das waren es bei mir auch nicht. Und das kommt dann mit der Zeit. Wenn du die einknierst, dann wird es zu 100% was. Das kann ich da versichern. Das wird zu 100% was, wenn du an die glaubst und wenn du an das Produkt oder an die Dienstleistung glaubst, was du hast, dann wird das zu 100% was. Du musst dahinter stehen und die einknien.
Wo kriegst du deine persönliche Kraft her? Weil du steckst da viel Kraft rein, du kriegst viel Energie vielleicht zurück von den Kundinnen und Kunden. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Was ist noch wichtig, damit man sowas durchsteht auch und nicht in ein Burnout kommt zum Beispiel? Das ist ja auch eine Gefahr.
Ja, ja. Mein Mann ist da relativ guter Anker. Der ist eine sehr ruhige Person, der was mir auch wieder ein bisschen zurückholt, sagen wir so, wenn ich mich zu viel einknie. Und ich habe eben auch, ich folge viele inspirierende Personen, wo ich auch wieder die Motivation kriege, dass ich was schaffen möchte.
Sagen wir inspirierende so, Personen sind Personen, die eine positive Energie haben?
Genau, auf alle Fälle. Mhm. Muss jetzt nicht im landwirtschaftlichen Bereich sein.
Okay. Also, ja. Mit wem man sich umgibt, ist auch sehr wichtig, oder, für den Erfolg?
Okay. Auf alle Fälle.
Gut. Isabel, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast ins Waldviertel, dass wir den Tofu kennenlernen durften. Es liegt jetzt an uns, ihn auch geschmacklich kennenzulernen. Ich bin in der Steiermark, müssen wir schauen, dass ich zu dem einmal komme. Ich wünsche dir und deinem Mann und eurer Familie alles Gute. Danke für eure Kreativität. Die brauchen wir in Österreich für die Landwirtschaft. Wir haben sie ja auch sehr vielfach. Und ihr seid einen neuen Weg gegangen. Und dass du uns da mitgenommen hast, danke vielmals.
Ja, danke, lieber Andreas, dass ich bei dem Podcast dabei sein habe dürfen. Ja, danke schön.
Alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen bei Ihnen zu Hause, auch bei unseren Podcast-Kundinnen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt und weitergebt. Wir versuchen, Positives in die Landwirtschaft hinauszutragen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum mit Kupfenstein.